1-2, 1-2. Einen schönen guten Tag an alle Zuhörer zum The Social Entrepreneur Podcast. Mein Name ist Christoph Dillenburger und ich möchte dir und der Generation Y an meinem Beispiel zeigen, wie du deinen Weg als Unternehmer findest. Immer nach dem Motto, Unternehmer sein mit Herz. Hierfür ist es absolut egal, aus welchem Umfeld du kommst. Dieser Podcast soll den Menschen Kraft geben und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Herzlich willkommen zum The Social Entrepreneur Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir einen ganz tollen Interviewpartner eingeladen, und zwar den Felix Braune. Felix beschäftigt sich selbst seit seinem 10. Lebensjahr mit der Ton- und Filmproduktion und träumt seit dieser Zeit auch davon, ein eigenes Unternehmen in diesem Bereich zu haben. Nach dem studienbedingten Umzug von Saarbrücken nach Wien gründete er 2015 mit zwei weiteren Mitstreitern sein erstes eigenes Unternehmen. Neben der Selbstständigkeit schloss er dann auch 2017 sein Studium in Theater-, Film- und Medienwissenschaften mit dem Titel Bachelor of Arts ab. Seit Juli 2018, hat er sich von den alten Strukturen losgelöst und sich dort komplett jetzt auf eigene Beine gestellt mit seinem neuen Unternehmen, FRB Media. Herzlich willkommen, Felix.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich dabei sein zu können.
Gar kein Thema. Freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast,
Felix. Sehr, sehr gerne.
Jetzt, ich habe es gerade schon angerissen. Du hast seit diesem Jahr, seit Juli, dein Unternehmen ganz eigenständig nochmal an den Start gebracht, ohne Mitstreiter, ohne alles. Nimm uns doch kurz mal mit in diese Situation vorher und erklär mal den Zuhörern, wie es jetzt genau verhält mit FRB Media.
Also du hast ja schon erwähnt, ich habe 2015 mit zwei Kollegen ein Unternehmen gegründet, das dann auch sehr gut lief. Wir waren eigentlich recht erfolgreich und auch zufrieden mit dem, wie es lief. Ich habe dann nur aufgrund von gewissen Strukturen, die halt so da waren, noch mit meinem Geschäftspartner gemerkt, so dass ich mich selbst in der Situation nicht mehr ganz wohl fühle. Und so getreu meinem schönen Motto Love it, change it or leave it, habe ich dann gesagt, okay, ich will auf jeden Fall in dem Bereich selbstständig bleiben. Es ist das, was ich tun will, es ist das, was ich eigentlich schon immer getan habe. Und verändere das einfach so weit, dass ich da mein Ding machen kann und mich da relativ eigenständig in dem Bereich bewegen kann. Und da war dann die Idee recht naheliegend, sich einfach aus diesen alten Strukturen zu lösen. Das Ganze als, also wir waren ja vorher eine GbR, und das Ganze dann umzustrukturieren als Einzelunternehmen. Ich habe nach wie vor ein Team, mit dem ich arbeite und das ich auch für Projekte immer wieder dazu hole. Aber es ist einfach ganz schön, jetzt so alles so selbst in der Hand zu haben, und ich habe das Ganze auch ein bisschen gestreamlined. Also das Angebot ist jetzt klar strukturiert in vier Hauptbereiche. Das ist einmal halt Ton- und Musikproduktion, Filmproduktion, Fotografie und Beratungstätigkeiten. Genau, und das ist jetzt also so ein bisschen runtergebrochen auf diese vier großen Punkte. Während wir vorher halt unheimlich viel so relativ auch strukturlos gemacht haben, ist das jetzt halt schön gestreamlined und für mich auch ein bisschen einfacher so zu bespielen.
Ja, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, gerade weil du ja weißt, wohin du möchtest, und wenn man dann sich da nochmal eigenständig positioniert und all die Fäden selber in der Hand hat, ist man da in einer viel komfortableren Situation. Du hast gerade eben noch diesen tollen Satz gesagt, oder dein Motto uns mitgeteilt, love it, change it or leave it. Was ja dann nochmal ganz tief spirituell auf dein Warum mit Sicherheit hinausläuft. Dann nimm uns doch mal kurz mit. Felix, wie sah denn dein Leben jetzt vor FRB Media aus und vor dem Studiengang, bevor du dich entschieden hast, von Saarbrücken nach Wien zu ziehen? Wie sah es denn da konkret bei dir aus? Weil wir ja schon auch, steht auf deiner Homepage, erfahren konnten, seit dem 10. Lebensjahr bist du da voll drin in dieser Ton- und Filmproduktion. Wie kam es damals dazu? Wie hat sich das verhalten?
Ja, also ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe so mit kreativen Sachen hatte ich schon immer relativ viel am Hut. Also ich war schon als als Kind so ein Kreativling. Ich habe immer relativ viel selbst gemacht. Auch mit Freunden irgendwie so dann, sobald der erste Kumpel eine Videokamera hatte, haben wir dann angefangen, irgendwelchen Blödsinn zu drehen. Und das kam schon relativ früh. Und dann habe ich mir, und das war so ein bisschen der Punkt, wo das losging, auch in eine etwas ernsthaftere Richtung, habe ich mir mit 10 einfach mal, weil ich halt so ein bisschen in Richtung Musikproduktion gehen wollte damals, habe ich mir einen Mischpult zu Weihnachten gewünscht, ohne zu wissen, was es ist, was es tut, was es kann. Und meine Eltern waren so nett, mir diesen Weihnachtswunsch dann auch zu erfüllen. Und da ging das los. Dann habe ich einfach angefangen, mich da immer mehr in die Materie einzuarbeiten und einzulesen und da immer mehr zu lernen, Workshops zu besuchen und so weiter und so fort. Und irgendwann war dann der Keller meines Elternhauses so mein Homestudio.
Ja.
Und meine Eltern haben sich auch regelmäßig beschwert, dass sie ihren Keller wieder haben wollen. Und genau, dann habe ich am Ludwigsgymnasium in Saarbrücken mein Abitur gemacht. Ich habe auch am Ludwigsgymnasium dann immer schon die Veranstaltungstechnik betreut, also die Tontechnik bei Veranstaltungen, wenn da, keine Ahnung, irgendwelche Gäste da waren oder irgendwelche Infoveranstaltungen für die Oberstufe und so weiter und so fort. Da gab es dann halt immer relativ viel zu tun. Das heißt, auch da war diese Tontechnik-Richtung relativ stark. Dann kam mit dem Studium Theater, Film und Medienwissenschaft. Ich bin dann 2012 nach dem Abitur direkt, also im Juli oder Juni hab ich Abitur gemacht und im Oktober ging es dann schon nach Wien. Und da bin ich halt direkt so in diese Filmszene, auch in diese studentische Filmszene reingerutscht, weil TFM, Theater, Film und Medienwissenschaft, da gibt's halt eine relativ große, so kreative Szene unter den Studenten. Also da gibt's auch unheimlich viele, die irgendwas machen wollen und die einfach so einen Tatendrang dann haben.
Ja.
Da gab's so eine Filmgruppe. Also so eine Gruppe von filminteressierten Studenten, die sich regelmäßig auf ein paar Getränke und einen fachlichen Austausch getroffen hat. Und witzigerweise habe ich dort dann meinen späteren Geschäftspartner auch kennengelernt.
Sehr cool.
Ja, und dann hat sich das so immer weiterentwickelt. Man hat einfach gemacht und irgendwann kamen die ersten Leute und haben gesagt, hey, ich würde auch Geld für bezahlen. Und dann war halt irgendwann der Gedanke, okay, dann machen wir es aber richtig. Und dann ist das so verlaufen von so einem ursprünglichen Interesse aus Kindheitstagen bis hin zur Gründung.
Ja.
Hat sich das einfach immer weiter so entwickelt. Und das war eigentlich, also wie gesagt, das war jetzt nicht so von Anfang an, dass ich mit 10 schon wusste, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen und mache das so, sondern das ist halt immer größer geworden und irgendwann war das einfach der logische Schritt.
Ja, hat sich so entwickelt. Sehr cool. Genau, ja. Meine Frage dazu wäre dann auch, gab es dahingehend jetzt irgendwann in deiner Lebenszeit noch einen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, ja, das ist es, dem würde ich zu 100% folgen und mich da in die Sache so weit hineinfuchsen, dass ich eben auch damit Geld verdienen kann? Oder war es eher so, dass du gerade als Kind oder in den Kindheitstagen lediglich dem gefolgt bist, was dir unheimlich viel Spaß gemacht hat, was du damals ja geliebt hast, und das ist dann ja durch die Bank weg so entstanden?
Diesen direkten Schlüsselmoment gab es nicht. Ist halt das Thema, ich bin dem halt einfach gefolgt und es war für mich relativ klar, okay, in die Richtung will ich auch beruflich gehen, weil im Grunde habe ich meine Kindheit über nicht viel anderes gemacht, als irgendwie mich mit genau der Thematik zu beschäftigen. Und dass das Ganze dann in die Richtung geht, also auch in die Richtung Selbstständigkeit und Gründung, ist einfach so. Ja, das hat bei mir auch ein bisschen was damit zu tun, wie ich sozialisiert wurde. Also ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus aus zwei Selbstständigen. Ich habe auch, für mich war halt auch irgendwie dieses sein eigener Chef sein und nicht unbedingt sich hauptsächlich halt höchstens vor sich selbst rechtfertigen müssen, war halt für mich schon immer so einfach so ein Teil des Denkens. Das heißt, das ist so ein Schlüsselmoment. Gab es da eigentlich nicht. Das war so eine logische Entwicklung für mich. Da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fällt diese Entscheidung und ich mache das so, sondern es war einfach die logische Schlussfolgerung.
War, ja, wie du sagst, von deinen Eltern so der Horizont, den du da mitbekommen hast. Ich erlebe das ja umgekehrt ganz oft, dass auch von den Leuten, die uns da zuhören im Podcast, es ganz viele gibt, die sagen, ich wäre gern selbstständig, ich wäre gern Unternehmer, ich wäre gern frei in meiner Arbeit, finanziell frei, all diese Dinge und fangen, also gehen den umgekehrten Weg und fangen dann an nachzudenken, was kann ich denn tun? Wo könnte ich denn irgendwo Fuß fassen, Geld verdienen und eben ja mich verwirklichen? Bei dir ist es ja so dieser schöne und logische Weg. Ich mache das, was ich liebe, ich mache das, wo ich gut drin bin, was mir Spaß macht und gucke dann eben, dass ich das kommerzialisiere und daraus irgendwie ja, Geld schlagen kann in einer Selbstständigkeit, in einem Unternehmertum.
Genau, ja.
Funktioniert es auch meistens.
Wobei ich halt auch sagen würde, ich meine, auch der Umgekehrte ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt der Idealweg und der umgekehrte Weg wäre irgendwie. Nein, also ich denke mal, für mich war es einfach logisch, weil ich es nicht anders kannte.
Mhm.
Und dementsprechend war das für mich klar, in welche Richtung das letzten Endes gehen würde.
Mhm.
Und das war dann gar keine große Frage.
Mhm. Nice. Ja, finde ich Hammer, dass du danach dahingehend ja all die Dinge genutzt hast für dich. Viele verlieren sich ja dann in dem Weg, muss man ehrlich sagen, in unserem System, wenn dann eben ja die Schulzeit zum realen Ernst wird, wenn man dann eben in Abi-Stress kommt und sich auch vergleicht in der Gesellschaft mit anderen,
mit
den Freunden, die sagen, ich will Arzt werden, ich will Jura studieren und sich da ganz andere Dinge geben, wie jetzt du mit deinem Werdegang.
Ja, ich finde das ganz, ganz lustig, weil das habe ich beobachtet, dann gerade in der Abiturzeit bei vielen Stufenkameraden, wenn wir uns dann, also es gab dann bei uns, ich weiß nicht, es wird bei euch nicht anders gewesen sein, in der Abiturphase relativ oft dann mit irgendwelchen Lehrern noch so zum Abschluss was trinken. Und genau. Wurden dann reihum halt, haben die Lehrer halt öfters mal gefragt, so ja, was wollt ihr denn machen nach dem Abitur? Und dann gab es halt so viele, die halt darauf nicht so wirklich eine Antwort wussten. Und das war für mich so, total surreal, weil, also zum einen, weil ich mir schon relativ früh klar war, in welche Richtung ich wollte. Und zum anderen, ich halt schon recht früh damit angefangen habe, mein Leben mit was Produktivem einfach zu füllen. Eben mit dieser ganzen Thematik. Und für mich so dieser Gedanke, so total, also ich will das jetzt diesen Menschen nicht zum Vorwurf machen, ganz und gar nicht. Es ist ja auch
klar.
Gut und schön, aber für mich war einfach dieser Gedanke so surreal, so gar nicht zu wissen, in welche Richtung man möchte. So. Und für mich war das einfach schon so klar und das hat sich schon so klar abgezeichnet, schon relativ früh. Ja, dass ich diesen Weg bin ich dann einfach weitergegangen.
Ja, klar. Macht absolut Sinn. Jeder Mensch kann ja auch nur, in Anführungszeichen jetzt, wenn man da eine Lanze brechen will für die ganzen Abiturienten, die da nicht wissen, was sie machen sollen. Jeder Mensch kann ja nur in dem Denkmuster, an dem Horizont denken, der eben schon vorhanden ist. Wohingegen ein einmal gedehnter Geist in der Regel nicht mehr zurückgeht. Aber bis es dann zu diesem Punkt kommt, kann eben jeder nur in seinem Horizont sich bewegen und über gewisse Dinge auch nachdenken oder reflektieren.
Ja, klar.
Dann jetzt nochmal, Felix, auf deine aktuelle Arbeit bei FRB Media. Du hast ja gesagt, du hast 4 Teilbereiche, in denen du dort jetzt Dienstleistungen anbietest, Produkte anbietest. Welches von diesen Dingen macht dir am meisten Spaß? So, wo kannst du dich voll drin entfalten und ja, kommst gar nicht mehr weg von der Arbeit bei all diesen Dingen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil also zu gewissen Teilen ist das in jedem dieser Bereiche so, aber es ist halt so wirklich in meinem Element aufgehen, tue ich dann bei es sind meistens so die Momente, wo es eigentlich logisch wäre, dann auch mal zu sagen, okay, ich bin müde und ich bin fertig und ich habe keine Lust mehr. Aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man einen Dreh hat und Drehs sind eh schon meistens relativ langwierige Geschichten und aufwendige Geschichten, aber wenn man jetzt einen Dreh angesetzt hat mit 10 Stunden und man geht dann in die 14. Stunde, weil irgendein Take nicht so richtig hinhauen will. Und so, das sind dann aber so die Momente, wo ich dann tatsächlich auch nochmal so einen richtigen Energieschub habe, weil ich sage so, ja, okay, aber das ist klar, ist jetzt die 14. Stunde, so, die wir jetzt an diesem Projekt sitzen, aber es ist genau das, was ich machen möchte. Das sind eigentlich tatsächlich so Momente, aber das beschränkt sich jetzt auch nicht auf Drehs. Ich habe den Dreh jetzt nur so als ein Beispiel, weil man das daran ganz gut festmachen kann, herausgehoben. Das ist genauso, wenn ich jetzt, mit einem Musiker im Studio bin zum Beispiel, Auch da, also es sind, ich denke mal, also es ist am schönsten immer die Momente, wo dann tatsächlich am Ende ein produktives oder ein wirkliches Ergebnis, ein handfestes Ergebnis steht. Also zum Beispiel bei einem Dreh halt am Ende der fertige Film oder eben wenn man mit einem Musiker im Studio ist, das fertige Album oder der fertige Song. Meistens die Prozesse, wo ich mich so richtig wohlfühle und wo ich auch so richtig drin aufgehe, die am Ende wirklich so ein Zielpunkt haben, so ein wirklich, wo am Ende ein Ergebnis steht, das man auch so der Welt zeigen kann, so ein bisschen.
Ja, klar.
Das sind so die Momente, wo ich dann da so einen richtigen Drive entwickle. Das kann aber auch ganz, ganz simpel, wenn man es jetzt so einen Schritt zurückgehen möchte, kann aber auch ganz, ganz simpel eine Konzeptentwicklung sein. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, hey, schreib mir mal ein mediales Konzept, sprich Imagefilme, Werbeposts und so weiter. Setz mir da mal ein Konzept auf. Und dann schreibt man da halt dieses Konzept runter. Aber auch da ist es natürlich, das ist einfach dieser Prozess, wenn ich merke, es entsteht was. Und wenn ich merke, das Ganze ist produktiv, dann bin ich da voll in meinem Element. Also das sind so die Momente, wo ich dann wirklich wirklich mit einem Grinsen auf dem Gesicht so an der Arbeit sitze. Weil ich merke, okay, es steht am Ende was ich so, wo ich weiß, wo die Arbeit reingeflossen ist.
Mhm. Absolut. Ich glaube, auch von unseren Zuhörern kann da jeder ein bisschen so mitfühlen oder sich reinversetzen in diese Situation. Wenn ich etwas erschaffe, wenn ich etwas dann auch fertig bringen, ob das der Film, das Album, der Song ist, ganz egal, auf das ich stolz sein kann, weil ich halt ja mit vollem Herzblut da gearbeitet habe, Blut, Schweiß, alles reingeflossen ist in diese Arbeit. Und dann hat man diesen Moment der Fertigstellung, das bringt schon einiges an Erfüllung dann auch mit sich. Ob das im Sport ist, ne? wenn man jetzt ein Team hat, was ein ganzes Jahr auf eine Meisterschaft hintrainiert und dann ist man im Finale und gewinnt gegebenenfalls auch noch, hat man ja da ähnliche Gefühle in sich und eine ähnliche Erfüllung über den Sport dann in dem Fall.
Ja, absolut. Das ist definitiv vergleichbar. Ich glaube, dass diese Momente gibt's in ganz vielen Bereichen. Ob das jetzt Sport ist oder eben so ein kreativer Schaffensprozess oder so. Ich glaube, das gibt's unheimlich häufig. Mhm. Kann man auch in jedem Bereich da irgendwie finden.
Absolut. So. Und gerade wenn man sich da nochmal anschaut oder sich auf das Wesentliche besinnt, wie man es ja auch in der Regel oft von Eltern oder auch mal von einem Lehrer in der Grundschule erzählt bekommen hat, für den Beruf jetzt, finde etwas, also mach dein Hobby zum Beruf, find etwas für dich, was du ja Tag ein, Tag aus, wo du so dich verwirklichen kannst, wo du so Gas geben drin kannst, dass all diese negativen Dinge, die auch kommen werden, die jeder hat, die jeder Selbstständige und Unternehmer hat, dann aber ja an dir vorbeigehen können, weil eben das Größere hinten dran steht. Diese Erfüllung dann dieses Tolle.
Eben, und es hat ja auch ein bisschen was von Pflicht und Kür. Also ich zitiere da ganz gerne meinen Vater, der mal gesagt hat, such dir den richtigen Job und du musst keinen Tag im Leben arbeiten.
Absolut.
Und das stimmt.
Geiler Satz. Also
es ist hat sich für mich irgendwie bewahrheitet.
100%. Auch bei den, egal wo du hinguckst, ob im Sport, im wirtschaftlichen Bereich, von mir aus in der Politik, überall wo erfolgreiche Leute sind, kann man in der Regel davon ausgehen, dass diese auch das lieben, was sie tun und gerade auch deshalb an dieser Position sind. Es gibt natürlich immer die Ausnahme, egal wo man dann auch nochmal hinschaut, aber ganz, ganz oft ist es dann eben so. Sehr stark. Felix, dann jetzt nochmal die Frage an dich, auf dich und deine Situation jetzt ganz, ganz allgemein gemünzt. Woher kommt denn bei dir diese unbändige Motivation, immer Vollgas geben zu wollen, beziehungsweise wie würdest du selber in dem Bereich jetzt dein Warum beziffern, identifizieren oder es benennen?
Das ist eine Frage, über die ich selbst relativ häufig nachdenke, weil mich das vor ein paar Wochen schon mal jemand gefragt hat, weil man eben mit diesem Umschwung und Gründung neues Unternehmen und altes Unternehmen verlassen, so diese Frage halt aufkam und mich halt jemand gefragt hat, warum machst du das? Und das, klar ist das ein stressiger Prozess, aber warum tust du dir das an? Und das Lustige ist, ich habe so über so ein Warum tatsächlich nie so wirklich intensiv nachgedacht, sondern ich habe, das war halt einfach immer, ich habe das immer als relativ selbstverständlich
als Gott gegeben.
Ja, so ein bisschen. Ja, ich meine, es ist ja auch, ich glaube, das lässt sich auch mit so einem einfachen Satz, ließe sich das auch gar nicht so wirklich beantworten, weil warum macht man das beruflich? Ist natürlich, kann man ganz banal runterbrechen, klar, von irgendwas muss man leben. So, dann ist halt die Frage, warum macht man gerade das? Und ich unterscheide da ganz gerne zwischen zwei Begriffen, nämlich dem Begriff des Jobs und dem Begriff des Berufs.
Ja.
Und einen Job mache ich halt, weil ich von irgendwas leben muss, weil ich Geld brauche, weil, ja, um halt irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ein Beruf für mich, und das ist für mich auch das, weswegen ich halt auch viel lieber von dem Begriff Beruf spreche als von dem Begriff Job, ist, kommt ja irgendwo auch von Berufung und ist demnach so das, wo man auch selber einen Sinn hinter sieht. Und
absolut.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Warum. Warum mache ich das und warum nehme ich das Ganze auch in, also nehme ich auch den Stress und all das, was halt das Ganze mit sich bringt, in Kauf. Ganz einfach, weil ich eben nicht einfach nur etwas tun möchte, um davon leben zu können, sondern weil ich etwas tun möchte, das mich irgendwie erfüllt. Also das wäre, glaube ich, so für mich die Antwort, oder zumindest die beste Antwort, die ich mir selbst auf die Frage geben kann.
Sehr cool, ja. Ja, ich finde den Vergleich auch super gut zu sagen, ich muss anders anfangen. Ich bin eigentlich ganz allgemein nach ein riesengroßer Fan von Sprache, von Wörtern und die Bedeutung der Wörter zu kennen und damit halt zu spielen. Wenn man dann eben jetzt den Vergleich zieht zwischen Job und Berufung, sehe ich es ganz genauso wie du. Das, ne, einmal, klar, man hat das, mit dem man eben seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann gibt es aber auch nochmal die Berufung. So, wenn sich viel mehr Menschen darauf besinnen würden und sich auch im Vorfeld, bevor man vielleicht den einen oder den anderen Beruf ergreift, mal überlegt, wo sehe ich denn selber einen Sinn drin? Was macht mir denn Spaß? Wo habe ich denn eine Berufung drin? Und nicht den Weg geht, wo habe ich die meisten Ferien im Beruf, wo verdiene ich das meiste Geld, womit mache ich meinen Papa oder meine Mama ganz besonders stolz, dann wären wir auch in der Gesellschaft, glaube ich, ein gutes Stück weiter.
Ja, eben, das ist auch so ein bisschen das Ding, weil ich habe neulich mit einer Studienkollegin gesprochen, die in ihrem Job, die macht halt, also hat auch TFM studiert, logischerweise, und ist jetzt also arbeitet für die Stadt Wien in der Kulturverwaltung.
Ja.
Und ist mit ihrem Job total unzufrieden, weil sie sagt, okay, im Grunde genommen macht sie nichts anderes als Programmtexte schreiben für die Website, für irgendwelche Kulturangebote, und sagt so, da ist sie nicht zufrieden mit, so, weil in ihrer Freizeit dreht, also ist sie eben auch jemand, der, also die, sie schreibt Drehbücher, sie dreht Filme. Und dann habe ich mir halt so gedacht, was würde ich machen, wenn das, was ich jetzt tue, eben nicht mein Beruf wäre. Und also letzten Endes würde ich damit meine Freizeit füllen. So, also wenn ich einen Standardjob hätte oder einen Bürojob, würde ich halt in meiner Freizeit das machen, was ich jetzt beruflich mache. Und ich habe halt einfach diese zwei Welten so zu vereinen. Dementsprechend,
Hammer.
Ja, und deshalb auch eben dieser Begriff der Berufung, weil ich mir immer denke, es machen so viele Leute eigentlich irgendeinen Job, um Geld zu verdienen, und ihre Leidenschaft leben sie dann in ihrer Freizeit aus, wo ich mir dann denke, eigentlich, ich meine, klar, in gewissen Bereichen, wenn man gewisse Verpflichtungen hat, ist es schwierig zu sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal diesen Schritt zurück in Kauf, zu sagen, okay, ich weiß jetzt am Anfang nicht, wird das Unternehmen erfolgreich oder so, und dass man dann sagt, okay, ich brauche halt den Brotjob, der mich ernährt, ist auch vollkommen verständlich.
Nur logisch.
Ich finde es halt dann immer schade, wenn Leute sagen, ja, ich habe jetzt 20 Jahre im Büro verbracht und eigentlich nie wirklich ausgelebt, was mich wirklich fasziniert. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber es ist halt auch, man wird darauf so ein bisschen auch hingetrimmt heutzutage, finde ich.
Absolut.
Deswegen, wenn das Entscheidungskriterium für einen Job eben nicht mehr ist, macht mir der Job Spaß, sondern verdiene ich da viel Geld oder wie viel Urlaubstage habe ich da oder ja, was, wie kriege ich, wie kann ich da meine Freizeit drumherum planen, dann finde ich das eigentlich sehr schade.
Mhm. Ja, 100%, sehe ich ganz genauso. Wir müssen ja fairnesshalber, oder kann man an der Stelle gut und gerne jetzt mal sagen, fairnesshalber, ist es natürlich jetzt hart, wenn wir zwei miteinander reden, du warst schon immer im Filmbereich und hast da was gefunden, was du liebst, was du machen kannst, wo du aufgehen kannst. Bei mir hier in unserem Startup Blue Future Project geht es mir jetzt ähnlich, nach einer langen Zeit, wo es auch nicht so war, aber dementsprechend sind wir da jetzt in einem entspannten Fahrwasser, so dass wir eben so reden können. Für all die anderen Menschen da draußen finde ich es auch nochmal schön hervorzuheben, wie du ja auch gerade eben gesagt hast, dass es A, nicht immer ein Hardcut sein muss. Ich gebe jetzt Sicherheiten auf, ich gebe jetzt mal ein festes Einkommen auf für dann irgendwas, was vielleicht noch vage ist in der Zukunft. Und B, würde ich an der Stelle dann gerne nach dem Zuhörer nochmal mitgeben, so ein bisschen dieses Vertrauen, ob du jetzt an Gott, Allah, Buddha, das Universum glaubst, ganz egal. Aber vertrau doch einfach dieser einen Sache mal ein Stück weit. Denn auch wir haben jetzt nochmal auf unserer Afrika-Reise so krasse Erfahrungen gehabt und machen dürfen und erlebt, dass gewisse Dinge passiert sind, die vorher noch niemand nur im Ansatz hätte greifen können, die vorher an die Tibor nicht im Ansatz gedacht hätten. Mhm. Aber weil wir sagen, wir nehmen uns als Person selbst zurück, so, treten vom Ego zurück. Wir sagen ja ganz klar so, Geld, das wir verdienen, ist uns völlig egal. Wir definieren uns über die Menschen, denen wir helfen. Ja. Und gehen dann auf diese Reise, machen dann alles, stecken diese Arbeit in dieses Projekt, dann kommen hinten raus, ich sage immer so salopp, das Universum fängt dann an zu puzzeln. So, die Dinge ergeben sich. Wie bei dir, wenn man jetzt sagt, der kleine Felix mit 10 Jahren kriegt erstmal eine Kamera oder ein Mischpult oder andere Dinge so, dann wird er geduddelt und dann fängst du an zu arbeiten damit und fuchst dich da immer mehr rein. So, dass dann irgendwann das Studium in deinem Bereich da hinten raus fällt als Abfallprodukt, macht ja auch nur Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil du dich selbst und all das drumherum immer auf diese Sache getrimmt hast, in Anführungszeichen. Wobei getrimmt ja auch das falsche Wort ist, weil du hast geliebt. Es hat dir Spaß gemacht.
Ja, klar. Absolut.
Das finde ich dahingehend so stark und powerful. Auch wenn man das einmal verstanden hat und selber am eigenen Leib erfahren hat, dass wenn ich gebe, wenn ich mache, wenn ich in dem Bereich, in dem ich wirklich sein will, Arbeit, muss ich nie wieder einen Tag arbeiten.
Eben, und das ist halt auch so das Ding. Ich meine, klar, also ich möchte jetzt auch nicht den ich habe das vielleicht eben auch so ein bisschen an diesem Bürojob festgemacht. Ich meine, das ist ja auch Blödsinn. So eben auch da drin kann man voll aufgehen und das
natürlich, klar.
Das spreche ich ja auch niemandem ab. Ich denke mir halt nur, viele Leute tun für sich so ihre Leidenschaften dann immer so ein bisschen ab. Und das finde ich immer schade, weil dann tritt was in den Hintergrund, woraus vielleicht auch wieder was, also viel mehr nochmal entstehen könnte.
Absolut.
Und ja. Du hast eben auch den Begriff Mut angesprochen. Und ich denke, klar, das gehört dazu, weil gerade wenn es jetzt um Unternehmertum, um Selbstständigkeit geht, man geht damit ja auch immer ein Risiko ein. Und man geht das Risiko ein, dass es nicht erfolgreich ist. Man geht das Risiko von Zurückweisung ein, wenn jetzt ein Kunde sagt, hey, nein, gefällt mir nicht, was du machst. So, weißt du, die Gefahr spielt natürlich immer mit. Aber ich denke mal, wenn man wirklich auch eine entsprechende Leidenschaft hat und sich mit was eingehend beschäftigt, dann tut man ja auch alles dafür, oder zumindest sollte man, denke ich mal, alles dafür tun, um eben zum einen sein Produkt so solide und so von der Qualität her so sinnvoll wie möglich aufzubauen. Und auf der anderen Seite strahlt man das ja auch aus. Und ich denke, dann ist es natürlich auch, gerade wenn es um Akquise geht oder sowas, wenn man die Begeisterung dafür irgendwie ausstrahlt und auch klar machen kann, hey, ich tu das, weil ich da wirklich Bock drauf habe, weil das mein Ding ist, dann ist auch die Gefahr von Zurückweisung oder Misserfolg schrumpft damit immer weiter, denke ich mal.
Ja, sehe ich genauso.
Ist auch meine Erfahrung so. Wir sind am Anfang halt auch in die Selbstständigkeit relativ blauäugig reingestolpert und haben uns am Anfang auch noch nicht so selbstbewusst verkauft, so wie wir es vielleicht hätten tun sollen. Und haben auch am Anfang... Das ist immer so ein bisschen auch das Ding, man muss wissen, was die eigene Arbeit wert ist. Das heißt, wir haben am Anfang sehr viel auch einfach günstiger gemacht oder Rabatte gegeben, einfach nur um irgendwelche Aufträge zu haben. Und sind dann erst später drauf gekommen, wenn wir jetzt aber sagen, hey, das ist unser Preis und das ist unsere Arbeit wert und die Zeit, die wir da aufwenden, und das wollen wir halt dafür haben, dass dann aber auch das natürlich auch wieder einen Respekt generiert.
Absolut, ja.
Und das ist halt unheimlich wichtig. Man muss sich des eigenen Wertes oder des Wertes der Arbeit, die man leistet, einfach vollkommen bewusst sein, denke ich mal.
Ja, 100%. 100%. So wie du es auch gerade nochmal ausdefiniert hast, können wir auch dieses Spirituelle, wenn ich sage, das Universum fängt an zu puzzeln, ist ja dann logisch in unserer realen Welt einfach genau das. Ich konzentriere mich auf eine Sache, ich arbeite mir das oder arbeite mich in einen Bereich rein, habe dann auch diesen Proof of Work, dieses Selbstbewusstsein darin, tritt ganz anders auf. Und dadurch, das ist ja das, man tritt da so diese Kette von Ereignissen, tritt man los, wo man am Anfang noch gar nicht abschätzen kann, was am Ende oder irgendwann nach geraumer Zeit dabei rauskommt. Ich will auch ganz kurz die Chance noch nutzen, um dem Zuhörer gegebenenfalls da die negativen Gedanken zu nehmen. Also wenn wir jetzt, du Felix oder ich, wenn wir da eben über so Bürojob und all diese Dinge reden, dann ist auch von meiner Seite, ne, genauso wie bei dir, das ist alles ohne Wertung. Das kann ja alles schön sein, genauso wie Krankenschwester, genauso wie Gärtner, genauso wie Maurer. Aber ich für mich weiß zum Beispiel, ich habe weder Lust, in der Kälte zu arbeiten, in der freien Natur, als Maurer jetzt als Beispiel. Ich möchte weder schwer körperlich arbeiten, noch all die anderen Dinge da annehmen, die dieser Job mit sich bringt. Und deshalb weiß ich für mich, dass das nicht das Richtige ist. Deshalb würde ich auch nicht in diesem Job glücklich werden. So, es muss immer für jede Person individuell entschieden werden. Ich habe dagegen Freunde, die sind Handwerker, die sind Maurer, die lieben das. Die lieben es, auf der Baustelle zu stehen, die lieben es, dort mit den Kollegen Kippsche zu rauchen, all diese Freiheiten, freitags, mittags Bier, all diese Freiheiten, die das eben mit sich bringt, das geht denen dann gut ab. So, und dann können die auch da drin aufgehen und noch vielleicht Meister machen und sich vielleicht in dem Bereich selbstständig machen. So, das ist alles ohne Wertung.
Und eben, und ich denke mal, das ist ja auch wieder was sich dann in der Qualität der Arbeit widerspiegelt, weil wenn man dann zum Beispiel in dem Bereich eine unglaubliche Begeisterung entwickelt, also zum Beispiel, ich habe im Saarland noch immer so einen Haus- und Hofmechaniker, wo halt mein Motorrad dann immer mal wieder, wenn irgendwas gemacht werden muss, hinkommt, und der liebt seinen Job, das ist unglaublich, der ist jetzt eigentlich seit 2 Jahren im Ruhestand und macht immer noch so ein bisschen was nebenbei, und wenn der halt so, wenn langjährige Kunden kommen und sagen, hey, kannst du das machen, dann macht er das auch noch. Ja. Und das ist, ich finde, daran merkt man das halt. Ich meine, das ist jetzt klar, wenn man jetzt, wenn wir jetzt, ich in der Medienbranche oder ihr im Social Entrepreneurship, wenn wir jetzt darüber sprechen, tun wir das natürlich aus zwei relativ so außergewöhnlichen Branchen heraus. Aber das Ganze lässt sich auch ummünzen auf ganz, ganz bodenständige
absolut
Berufe. Und ich denke mal, wichtig ist einfach nur die Motivation, die dahinter steht. Und wenn die Motivation, egal was es ist, und wenn man Bilanzbuchhalter ist, wenn die Motivation dahinter ein wirkliches Interesse ist und eine Begeisterung für die Thematik, dann kann man, dann ist, glaube ich, auch dieses Glücklichwerden für sich selbst in dem Beruf das Leichteste auf der Welt. Weil wenn die Begeisterung da ist, dann ist, glaube ich, ist die Erfüllung in diesem Beruf einfach nur die logische Konsequenz.
Ja, sehe ich ganz genauso. Abschließend zu dem Thema will ich vielleicht noch sagen, außer du hast da noch danach etwas, was du hinzufügen willst. Es geht ja auch anders. So, man kann ja auch als Beispiel, ich habe einen guten Freund, der studiert Jura, und der ist damit eben gar nicht glücklich. Und da haben wir uns lange unterhalten, auch mehrmals unterhalten, und irgendwann kam dann raus, so durch die Blumen, dass es eigentlich ja nur das ist, was sein Papa immer wollte. Weil er dann in der Kneipe erzählen kann, ja, mein Sohn wird Anwalt, und so dieses, ja, ich mache meinen Papa jetzt stolz. All diese Gefühle schwingen damit. Nur dann ist es ja so, ich meine, ich habe da auch schon in einem anderen Podcast drüber geredet, dass du quasi gegen den Fluss schwimmst. Du bist im Fluss und schwimmst und willst irgendwo ankommen, aber schwimmst gegen den Fluss. Es ist anstrengend, du brauchst viel länger, verzweifelst regelmäßig. Wenn du es jetzt aber umdrehst, wenn du irgendwas machst, wo du wirklich, ja, diese Berufung siehst, deine Motivation da ist, all diese Dinge eben gegeben sind, dann drehst du dich auch in diesem Fluss um und kannst mit dem Strom schwimmen, kommst viel schneller, viel weiter, brauchst weniger Kraft und hast schon noch Spaß dabei.
Absolut.
Das ist für mich auch so ein bisschen die Wurzel von Burnout, ohne dass ich jetzt da irgendeinem Psychologen oder der Krankheit oder den kranken Menschen dazu nahe treten will. Aber ich kenne super, super viele, dich mit einbegriffen, Felix, die teilweise ja 10, 12, 14 Stunden am Tag arbeiten, aber jenseits von Gut und Böse sind, was Burnout angeht. So, die Menschen, die ich kenne, die dort in dieser Krankheit gefangen sind oder von der Krankheit betroffen sind, da war es durch die Bank weg immer so, bei denen, die ich kenne, wie gesagt, dass die den Sinn, die Sinnhaftigkeit im Tun verloren haben, dass das weg ist und dass dahingehend das ausgebrannt kommt, nicht von zu viel Arbeit, wenn das Motiv stimmt.
Ja, und ich meine damit, das ist ja auch immer man hat ja dann auch immer irgendwie ein Ziel im Auge, so zum Beispiel bei mir was dann halt, oder ist es eben dann, wenn am Ende so ein Produkt steht oder ein fertiges irgendwas, was man sich anschauen oder anhören kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt das Ergebnis dieser mehreren Tage, an denen ich eben 12, 14 Stunden am Stück geschuftet habe.
Ja.
Und das ist dann ja so auch so irgendwo sinnstiftend.
Ja, natürlich, natürlich. Gerade eben, ja, weil du es halt auch liebst. So, da kommen so viele positive Dinge zusammen und am Ende dann idealerweise auch ein tolles Endprodukt eben dann als Film oder als Song, als Album, ganz egal. Richtig cool. Bei all diesen positiven Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, Felix, die Frage an dich, wo siehst du dich selbst in 5 Jahren mit FRB Media? So, wo sind deine Visionen, wo soll es da noch hingehen? Was würdest du gern erleben und sehen in dem Bereich?
Oh, gute Frage. Deiner Berufung. Tatsächlich, also ich bin normalerweise kein großer Freund von so 5-Jahresplänen oder wie man das halt so kennt. Weil ich mir denke, das ist dann immer von so vielen Faktoren abhängig, dass es ist halt auch nicht alles immer planbar. Wenn ich jetzt überlege, wo würde ich gerne stehen, dann ist es ja, dann sehe ich da halt einfach mehrere, also jetzt, wenn ich es jetzt mal rein wirtschaftlich betrachte, mehrere große Kunden, die ich permanent betreue, wo ein großes Team auch innerhalb des Unternehmens, das da mitwirkt. Und ja, dann geht das so in die Richtung. Aber wie gesagt, auch das ist nicht absehbar, weil ich auch immer versuche, so wenn spontan eine Möglichkeit sich auftut, die immer zu nutzen. Als wir ganz am Anfang gegründet haben, noch in dem alten Unternehmen, haben wir auch erstmal nur an Ton gedacht und erstmal nur ein Studio aufgebaut. Da war dieses Filmthema war noch so ganz, ganz am Rand irgendwie so eine kleine Idee. So, da haben wir das noch gar nicht so direkt betrieben.
Ja.
Und das kam dann aber spontan, nachdem halt mehrere Leute gefragt haben, hey, ihr habt doch Equipment in der Richtung, wollt ihr für uns da was machen? Kam das halt so spontan rein. Das heißt, das war dann nicht Ergebnis eines direkten Plans, sondern das kam dann so dazu. Und von daher ist es halt, finde ich, so das so langfristig zu planen immer ein bisschen schwierig, weil ich immer denke, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten sich dann noch auf dem Weg innerhalb dieser 5 Jahre auftun und was man
Wie das Universum dann so puzzelt.
Genau, wie das Universum dann so puzzelt. Deswegen, ich tue mich da schwer, mich da so direkt festzulegen.
Mhm. Gibt es irgendwas anderes in dieser, wenn man es jetzt nicht auf 5 Jahre fest notiert oder da so ein Commitment jetzt hier im Podcast abgibt, wenn man einfach sagt, wo würdest du gerne als Unternehmer in der Filmbranche, da gibt ja vielleicht da Leute, die irgendwie in deinem Studiengang waren, die sagen, oh, einmal bei den Oscars dabei sein, so das wär's, als Filmproduzent oder was?
Schwierig, weil, ja gut, Oscars wären jetzt natürlich sehr, sehr, sehr hochgegriffen, zumal ich ja relativ wenig im klassischen fiktionalen Film unterwegs bin. Mhm. Also wenig im Bereich klassisches narratives Kino. Wenn ich das jetzt an Meilensteinen festmachen würde, die ich erreichen will, Puh, es gibt halt so ein paar Preise, die man halt dann vielleicht anstrebt. Auch in der Musikindustrie gibt es hier in Österreich den Amadeus Award, wo man dann, was vielleicht mal so ein Meilenstein wäre. Aber auch das ist halt auch kein Muss. So, es ist cool und ich meine, ich habe da ja letzten Endes nichts von, außer vielleicht ein bisschen Publicity, aber.
Auch so schön, wenn die Arbeit danach so gewürdigt wird. So sein Lebenswerk oder all die Dinge, die man bis Datum XY in die Sache hineingesteckt hat. Was ja dann auch immer ist. Ist ja so die andere Seite der Medaille.
Ja, klar.
Immer so die Hater, Neider, so nenne ich es jetzt mal. Leute, die damit auch ein Problem haben. Oh ja, der will jetzt hier nur einen Preis oder was. Ne? Aber kann man ja auf der anderen Seite sagen, so, da gibt es ein Gremium, ein Komitee, wie auch immer, die suchen da Jahr für Jahr Leute aus, die eben gewürdigt werden mit so einem Preis. Kann man ja auch nochmal auf Sport oder auf andere Dinge runterbrechen. Und dann ist es ja auch mal ganz schön, wenn man dann eben, ja, dieser Ehre zuteil wird für seine Arbeit, dass man dort eben
ja klar, diese natürlich.
Runde kommt.
Natürlich, und eine Ehre ist es natürlich auch. Und dann irgendwo, dass das gewürdigt wird und dass man, dass eben man so eine Anerkennung erfährt, ist natürlich auch toll. Und natürlich, gerade in der Kreativbranche, ist man immer auch so ein bisschen anerkennungssüchtig. Weil letzten Endes dreht man ja einen Imagefilm oder ein Musikvideo zum Beispiel auch nur, damit es einer gewissen Gruppe von Leuten gefällt und das entsprechend einen Traffic generiert. Aber ich sag mal so, für mich ist zum Beispiel die Anerkennung, dass jetzt ein Kunde, also zum Beispiel eine Band, mit der ich auch noch in der alten Firma gearbeitet habe, für die haben wir ein Musikvideo gedreht und die kannten vorher relativ wenig von unseren Werken. Die sind einfach auf uns zugekommen, weil wir die einzigen waren, die kannten, die in der Richtung aktiv waren. Dann haben wir für die ein Musikvideo gedreht und während des Drehs waren die auch schon relativ so begeistert, so hey, das sieht alles gut aus und professionell und schön und toll. Und dann haben wir den am Ende halt den ersten Rough Cut, das war noch nicht mal so die finale Version von dem Video, sondern den ersten Rough Cut gezeigt. Und die waren absolut begeistert und haben gemeint, boah, das ist richtig cool und mit sowas Gutem hätten wir gar nicht gerechnet. Und das, so eine Anerkennung zum Beispiel, ist für mich viel mehr wert, als wenn jetzt ein Gremium entscheidet, hey, wir geben dir einen Preis für das, was du da machst, dann ist das natürlich auch schön und das ist toll und es ist natürlich auch schön, wenn das dann in so einer schönen Atmosphäre irgendwie honoriert wird und vergeben wird. Aber es ist jetzt, wenn ich jetzt sage, wir sind ja drauf gekommen über diese Frage, wo möchte man irgendwann mal stehen? Also ich kommen genauso gut damit klar, wenn das nie passiert und dafür nur immer mehr oder immer weitere Kunden sagen, hey, ist cool, was du gemacht hast und freut uns, dass wir eben uns entschieden haben, mit dir zu arbeiten. Und also das ist für mich, diese Anerkennung ist für mich viel, viel mehr wert, als wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, wir verleihen dir einen Preis dafür.
Glaube ich absolut. Diese Wertschätzung ist auch definitiv was Besonderes, vor allem, wenn es dann so überschwänglich kommt von einer Band, die sagt, ey, hätten wir nie gedacht, dass du eben dann im Endeffekt mit deiner Arbeit da so viel krasses Zeug rausholst, weil du hast ja die Menschen nicht verändert. Du hast ja lediglich das gefilmt, was ist und eben ja durch Filmtechnik, durch die Programme, durch die Nachbearbeitung, durch all die Dinge, was eben dein Handwerkszeug dann ist, das Bestmögliche rausgeholt.
Genau, und das ist auch irgendwie dann, ist ja auch die Kunst, weil ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn gerade in der Medienbranche immer dieser Anspruch auf, hey, mach was Neues steht, weil ich mir immer denke, so, es ist gerade in der Medienbranche inzwischen, so die Medienbranche, wie sie heute existiert jetzt schon ein paar Jährchen. Und es ist alles in irgendeiner Form, gab es schon mal. Und wenn man jetzt davon ausgeht, man hat das neueste aller Konzepte, kann man sich sicher sein, dass vor, was weiß ich, 3-4 Jahren irgendjemand dieselbe Idee schon mal zumindest so ähnlich irgendwie umgesetzt hat. Und ich finde es viel interessanter, sich mit einem, sich aus vorhandenen Bereichen dann irgendwie, also aus vorhandenen Bereichen Dinge neu zu kombinieren und daraus irgendwie was Neues zu generieren, als wenn man sich jetzt vor den Zwang stellt, es muss irgendwie, es darf so noch nie da gewesen sein. Und weil das, dann führt das halt auch oft in eine Richtung der Beliebigkeit. Dann ist es immer so dieser Anspruch, mach irgendwas, Hauptsache es gab es vorher noch nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen beobachte, was für Musik zum Beispiel konsumiere ich, und ich nenne da immer ganz gerne so, es hat sich so im letzten halben Jahr so ein bisschen rauskristallisiert, ist für mich John Bellion. Ist ein, so ein Producer und Sänger, der der macht im Grunde, was er macht, der beschreibt es selbst als Pop, aber kombiniert da eben Genres wie Funk, Hip-Hop, Soul, also bedient sich so aus allen, Jazz teilweise, bedient sich aus allen möglichen Richtungen,
ja,
und setzt das eben ganz neu zusammen. Und daraus entstehen dann halt immer wieder neue Sounds und eine ganz neue Klangästhetik. Das finde ich halt, dann finde ich dann viel interessanter. Also wie erschaffe ich aus dem, was im Grunde genommen schon da ist, etwas, was wenn man es sich anschaut, dann eben trotzdem irgendwie neu und innovativ wirkt.
Mhm. Finde ich mega geil. Das macht auch für mich das Künstler-Dasein aus, ob im Musikbereich oder jetzt bei dir für Ton, Bild, bewegte Bild, Kunstarte. Dass man eben ja nicht hingeht, so wie der Buchhalter, der BWL studiert hat, mit einem Plan und so, okay, wie können wir das machen, wir haben die Regeln, den Rahmen, und sondern einfach mal ja kreativ an die Sache rangeht, ey, was kann ich denn daraus ziehen, an Inspiration, nicht, dass man jetzt irgendwas billig kopiert, nein, das fällt ja eh auf, damit wird man keinen Erfolg haben, egal mit was, aber ja, da das Beste aus allen Welten und dann mit seinem eigenen Touch, mit seinen eigenen Erfahrungen, mit seinem eigenen Skill, Know-how, was man sich angeeignet hat, dann ja, wenn wir was Schönes draus machen.
Genau, ich meine, gerade weil du auch den Begriff des Kopierens angesprochen hast, es ist natürlich so, es gibt ja seit Ewigkeiten die Diskussion über das Thema Sampling in der Musik zum Beispiel. Mhm. Wo es dann Gerichtsprozesse gibt, die sich halt darum drehen, dass irgendein Produzent ein Sample aus einem Song von vor 20 Jahren verwendet hat, um eben einen neuen Beat zu bauen zum Beispiel. Mhm. Und das geht also zu Recht und aus gutem Grund meiner Meinung nach häufig zugunsten des Künstlers oder Produzenten, aus der eben gesampelt hat, der sich eben dieses alte Musikstück genommen hat und daraus was Neues gebaut hat. Weil ich mir denke, es ist ja, solange er nicht covert oder das irgendwie komplett nachbaut, ist es ja keine Kopie, sondern es ist irgendwie so eine Art Fair Use. Also er nimmt sich etwas Vorhandenes und baut daraus was Neues. Es ist jetzt wie beim Maler so. Es gibt halt nur diesen gewissen Bereich an Farben, die das menschliche Auge wahrnehmen kann, und man kann jetzt nicht einfach eine neue Farbe kreieren. So, es bewegt sich halt innerhalb eines gewissen Rahmens. Und ich finde es ganz interessant, dann einfach zu sagen, okay, das und das ist meine Palette so an Mitteln, die ich habe. Und ich baue mir jetzt daraus einfach was zusammen, was einer Ästhetik folgt. Und solange diese Ästhetik irgendwie einen Sinn ergibt und die eben nicht kopiert ist von irgendwem, finde ich das auch absolut legitim, zum Beispiel eben zu samplen. Oder auch irgendwie, gerade in der Werbung gibt es das ganz häufig, so ein paar so popkulturelle Anekdoten, so dass man so, keine Ahnung, so mit einem Augenzwinkern auf eine berühmte Filmszene hinweist oder sowas, genau. Ja. Also das finde ich ganz, ganz interessant, dass man da, weil ganz neu gibt es in den meisten Fällen nicht.
Also die Vergangenheit hat ja gezeigt, es muss weder neu sein, ne? Also wenn ich jetzt in einer Stadt einen Friseursalon aufmachen muss, dann erfinde ich auch nicht das Rad neu oder aufmachen möchte.
Genau,
ja. So, es gibt tausende Friseure. So. Aber unabhängig davon, ich finde zwar das alles richtig, Urheberrechte zu schützen, all diese Dinge halt safe zu machen, wenn jemand ein tolles Werk abgeliefert hat, egal mit was, mit Kunst, dann ist es auch absolut legitim, dass diese Person auch von mir aus seinen Lebzeiten dafür halt die Tantieme bekommt.
Ja, natürlich, davon lebt ja die Musikbranche irgendwo auch.
Eben, aber diese Neiddebatten finde ich da immer so schwierig. Es kommt ja auch mal stark drauf an, welches Musikgenre man da reingeht, dass es so wenig Künstler gibt, die sagen, hey, ich mache Musik, weil ich es liebe und ich will einfach die Welt beschallen mit der Musik und einfach was Tolles machen. Und natürlich, ich gebe da meine Sachen rüber und da, und vielleicht baut der nochmal was Schönes draus. Es ist ja so, wenn man da so open-minded an diese Sache rangeht, würde es ja auch immer wieder positiv auf diesen Urkünstler zurückfallen, weil man dann nicht sagen wird, ja, Künstler X verklagt Künstler Y, sondern wird es heißen, der tolle Musiker, der schon das und das gemacht hat, der hat jetzt hier nochmal seine Sachen rübergeschickt, damit der da was. Das wäre dann das Gespräch, sondern wäre die Wertschätzung und Anerkennung ja auch nochmal da gegeben und, wie ich denke, viel höher als, ja, wenn sich da zwei nur die Köpfe einschlagen oder
eben,
jeder
eben
dann in diesem Bahn ist, so, ich muss was Neues machen.
Ja, ich finde das auch ganz lustig, weil ich habe relativ viele, also ich das ist eins meiner Hobbys, ist zum Beispiel, ich sammle alte Vinylplatten, viel Jazz auch. Und ich habe unheimlich viele Platten, die ich entdeckt habe, weil ich ein Sample in einem Song gut fand. Und dann geschaut habe, hey, aus welchem Song stammt dieses Sample? Wo kommt das her?
Sehr nice.
Ja, das ist, ich meine, ein ganz, ganz bekanntes Beispiel ist auch so aus dem Mainstream, es gibt den Song von Gott, wer war das? Es war, glaube ich, Kanye West und Jay-Z, die Otis gemacht haben und einen alten Otis Redding-Song genommen haben und einfach nur dieses Vocal-Sample immer wieder praktisch wiederholt haben.
Ja.
Und so bin ich, ich habe genau eine Otis Redding-Platte im Plattenschrank und das ist genau die eben diesen Song enthält.
Sehr geil, ja. Aber das ist ja genau das, was ich gerade ein bisschen so beschrieben habe. Wenn diese Leute halt da open-minded sind, passieren nochmal so viele schöne Sachen im Hintergrund. Man erinnert sich sogar nochmal an diese alten Werke. So, in deinem konkreten Fall hast du dir die Vinylplatte gekauft von dem alten Sänger und Künstler. Superschön.
Superschön. Eben, und das hat dann ja auch nochmal einen ganz anderen, tieferen Sinn, weil es ja, dadurch wird ja auch die Leistung des Ursprungskünstlers überhaupt nicht in Abrede gestellt.
Absolut nicht, ne?
Sondern es wird einfach, genau, also würde jetzt jemand, ich mache ja auch relativ, also für viele Künstler so ein bisschen Instrumentalproduktion, und würde jetzt jemand kommen und eines dieser Instrumentale samplen und daraus wieder was Neues basteln, also für mich, ich meine, klar, Urheberrecht ist schon gut, dass das geschützt wird, weil letzten Endes lebt man ja auch davon. Aber ich würde trotzdem in dem Moment, solange es wirklich das neue Werk irgendwie was Genuines, was Neues, was Eigenständiges ist, würde ich mich absolut geehrt fühlen und fände es sogar interessant zu sehen, okay, wie wurde das dann weiterentwickelt? Was ist daraus geworden? Was hat er damit gemacht?
Mhm. Absolut, absolut, finde ich, ja. Das wäre der schönste Ansatz, ne? Wenn da jeder so open-minded ist wie du nicht.
Ja, aber das entwickelt sich auch. Ich glaube, da ist inzwischen die Musikindustrie wesentlich, wesentlich offener geworden. Und das
ja, übers Internet auch. Ne?
Genau, ja, eben.
Die ganzen Streaming-Dienste. Ja, das macht uns als Konsumenten das Leben einfacher, aber auch dann hoffentlich in der Hinsicht. Ne?
Ja, klar. Naja, es ist halt, klar, Musik oder Medien im Allgemeinen sind heute zugänglicher denn je. Sind natürlich auch einfacher herzustellen, was, wenn man jetzt zum Beispiel ein Studio betreibt, nicht unbedingt im ersten Moment nicht unbedingt eine begrüßenswerte Entwicklung ist, weil klar, in dem Moment, wo Musik einfach zu produzieren wird, laufen dir die Kunden weg, weil sie es zu Hause selber machen können. Aber was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass es oft Punkte gibt, dass an einem gewissen Punkt die Leute dann eben wieder zurückkommen, weil sie sagen, ich habe jetzt zwar einen Haufen Mikros zu Hause und ein Audio-Interface, aber das Schlagzeug, das ich aufgenommen habe, klingt immer noch nach Schrott. und können wir das bei dir im Studio machen? Und das ist dann natürlich nochmal so der umgekehrte Effekt.
Ja, absolut, klar. Das wäre auch meine Denkweise da gewesen. Qualität setzt sich immer durch. Wenn du Musikproduzent mit einem Studio einfach ja so toll ablieferst für den Klienten, Kunden, immer im Einzelnen, warum sollen die dir weglaufen wegen ein paar Euro, gerade in der Branche dann?
Genau, und das ist eben auch wieder das von wegen sich des eigenen, also sich nicht unter Wert verkaufen. Weil klar gibt es die Leute, die dann sagen, hey, nee, okay, das ist mir jetzt aber zu teuer für einen Studiotag.
Ja.
Dann gibt es aber auch wieder die Leute, die sagen, hey, okay, das kostet zwar einen gewissen Betrag Geld, aber am Ende steht dafür auch eine entsprechende Qualität. Und das ist ja irgendwo, ich meine, mir sind auch tatsächlich Kunden lieber, die das wirklich zu schätzen wissen, als Leute, mit denen ich dann um jeden Cent feilschen muss, nur damit sie dann im Studio sitzen und sich gar nicht bewusst sind, dass da gerade qualitativ unglaublich mehr passiert, als das, was sie zu Hause bewerkstelligen könnten.
Mhm. Das wäre dasselbe Beispiel, wenn jemand sagt, ob ich jetzt mein Auto in die Werkstatt bringe oder einen Schraubenzieher und Hammer, das selber schnell den Motor nochmal flott macht zu Hause in der Garage. Das ist ja dieselbe Herangehensweise. Leute sind immer bereit dafür, Geld auszugeben, wenn ihnen ein Problem gelöst wird. So, wenn dann die Lösung eben so adäquat vom Service, von der Leistung gut ist, das passt, dann passt.
Eben, und das ist natürlich. Ist natürlich auch hart, weil gerade Wien ist lustigerweise in Europa, zumindest kursiert dieses Gerücht immer wieder, ist in Europa die Stadt mit den meisten Tonstudios.
Echt? krass. Ja.
Und da ist natürlich die Konkurrenz auch hart. Allerdings, wenn man sich auch so die Aussendung der Wirtschaftskammer mal anschaut, die man dann bekommt, wenn man eben in dieser Fachvertretung drin ist, gibt es da auch unheimlich viel Push, unheimlich viel, wo einfach keine adäquate Leistung geboten wird. Und ich denke mal, wie du gesagt hast, Qualität setzt sich durch, und wenn sich eben die Qualität, die man bietet, rumspricht, dann kommen eben auch die Leute zu einem, die bereit sind, dann eben mal Geld für einen Studiotag auszugeben.
Absolut, absolut. Sehe ich ganz genauso. Aber gut, Felix, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Dementsprechend stelle ich dir die Frage mal, wenn jetzt unsere Zuhörer richtig Lust haben auf Qualität aus Wien, aus dem Hause Felix Braune, wie können denn unsere Zuhörer Kontakt mit dir aufnehmen jetzt, mit deiner Firma?
Da gibt es momentan mehrere Wege. Es gibt einerseits meine E-Mail-Adresse, das ist noch die alte, die ich weiter nutze, das ist felix@soundsgoodvienna.com.
Ja.
Die nach wie vor aktiv ist. Es gibt jetzt eine neue Telefonnummer, die ich tatsächlich jetzt selber nachschlagen muss.
Ja, wir können es gern so machen, dass du mir die Sachen auch nochmal schickst und ich hau alles in die Shownotes. Dass dann jeder, der da Bock drauf hat, einfach auf die Shownotes klickt und dann alle Infos über dich sich da rausziehen kann.
Genau, ist jetzt auch bei der Telefonnummer, wäre ja auch nicht ganz einfach, wenn jetzt Leute aus Deutschland das hören, weil es eine österreichische Nummer ist und so weiter. Also ich lasse dir da auf jeden Fall nochmal alles zukommen. Mhm. Und dann, wer da Interesse hat, darf sich gerne melden. Bin zu jeder Standart bereit.
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sonst deine Facebook-Seite ist schon online?
Genau, die Facebook-Seite ist schon online. Die Website kommt im Dezember jetzt online. Kann ich auch gerne nochmal nachliefern.
Ja, klar, kann man auch dann updaten.
Genau, die ist jetzt momentan noch nicht online, aber da kommt auf jeden Fall was. Bis dahin wird über die Facebook-Seite werden alle Neuigkeiten auch publiziert, auch meine Werke auch nochmal öffentlich gestellt. Dementsprechend, cool. Da findet man momentan eigentlich so ziemlich alles.
Okay, sehr nice. Felix, dann eine Frage noch von mir an dich. Hast du noch eine tolle Weisheit, ein Abschlussplädoyer, was du aus deiner Lebenszeit mitgenommen hast, was du gern an unsere Zuhörer richten würdest?
Aus meiner Lebenszeit, aus meinen knapp 25 Jahren.
Genau. Vierteljahrhundert.
Ja, immerhin. Also es sind für mich eigentlich diese zwei Sätze, die auch vorhin schon mal gefallen sind, diese zwei Catchphrases. Einmal wenn man sich den richtigen Beruf sucht, arbeitet man keinen Tag im Leben.
Sehr geil.
Letzten Endes irgendwie das zu tun, woran man Spaß hat, wofür man brennt, wofür man eine Leidenschaft hat, wo man drin aufgeht. Das finde ich einfach unheimlich wichtig, und das muss jetzt gar nichts Außergewöhnliches sein. Also wenn man, egal woran man Spaß hat, das einfach zu verfolgen, das ist das eine, was ich einfach jedem raten kann, was sich auch bei mir irgendwo bewährt hat.
Ja, absolut.
Und das andere ist dieses Love it, change it or leave it. Also in einer Situation, wo man unzufrieden ist, sich die Frage zu stellen, hey, love it, also kann ich die Situation so weiterführen? Ja, nein. Mhm. Wenn nein, ändern oder die Situation verlassen. Also die Situation anpassen oder die Faktoren anpassen, oder die Situation verlassen und sich neu orientieren. Und das hat sich bei mir einfach immer in jeder Lebenssituation bewährt, und eben jetzt auch jüngst mit dem Verlassen des alten Unternehmens und des Gründen eines neuen. Es hat sich bei mir immer irgendwie so durchgesetzt, dass das einfach der richtige Weg ist, diese zwei Mottos einfach ganz strikt zu verfolgen.
Genau. Ja. Sehr schön. Super, super tolle Worte jetzt nochmal zum Schluss. In diesem Sinne, Felix, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, dein Engagement hier bei uns im Podcast.
Ich habe zu danken.
Kein Thema. Auch an dich als Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten nochmal, dass du uns gelauscht hast in dieser Dreiviertelstunde. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass bitte oder lass ein Like da, lass ein Abo da, gib uns eine tolle Bewertung hier mit den 5 Sternen, denn das hilft uns natürlich auch, mehr Reichweite aufzubauen, mehr Leute zu erreichen und so immer mehr Leute A, auf den positiven Weg zu bringen, was Mindset, was all diese Dinge angeht, und B, für unser Startup Blue Future Project, damit wir eben auch da nochmal mehr Leute erreichen und was Gutes in der Welt bewegen können. In diesem Sinne, ich bedanke mich und verabschiede mich von euch. Das war's von uns. Bis dann. Ciao.
Ciao.